Lieber Marco, heute habe ich mal eine Frage für dich.
Okay.
Welche Comicfigur hat multiple Persönlichkeiten und ist damit auch eine ziemliche Bedrohung? Manchmal für Bad Guys, aber eventuell auch für Good Guys.
Legion.
Ich wollte Split sagen, aber es ist auf keinen Fall Moon Knight.
Es ist, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil wir noch nicht alle Folgen gesehen haben, aber wir haben einige Folgen da gesehen. Damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur, eurem Podcast über Nerds und Kultur, würde ich mal sagen. Hi Eve.
Wundervoll, hier zu sein, und heute sprechen wir über so ein kleines Indie-Projekt. Das ist so eine kleine, unbekannte Serie von so einem, ich glaube, das Studio, das hat echt eine große Zukunft vor sich. Marvel Studios kenne ich viele, und da ist jetzt so das nächste absolute Nischenprojekt gestartet auf Disney Plus. Ich weiß nicht, ob Leute den Streaming-Service kennen.
Ja. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, weil bis jetzt haben sie nur Vergnügungsparks gemacht und diese Zeichentrick-Dinger da. Ich bin gespannt, ob sie auch den großen Sprung in die Welt des Streaming-Services packen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also im Kino generell Live-Action, irgendwas hatten die noch vor mit Weltraumoper, aber keine Ahnung, ob das denen gelingt. Ja.
Ja, das wird die große Frage sein, die wir heute klären. Moon Knight läuft zum Zeitpunkt der Aufnahme schon seit 2 Folgen auf Disney Plus. Mhm. Wenn ich auf das Social Media Echo gucke, ist auch ziemlich gut, würde ich mal sagen. Das Ding ist, also ich finde die Serie unfassbar überbewertet. Und damit bin ich sehr viel negativer heute als du. Also heute haben wir eine Good Cop, Bad Cop Situation.
Ja, aber du kennst mich doch. Jedes Mal, wenn du was nicht magst, dann finde ich das irgendwie spaßig, dann höre ich dir gerne zu, dann wünsche ich, dass ich hier Popcorn. Ich weiß, wir hatten über Eternals gesprochen und ich fand den nicht gut und du fandst den abgrundtief scheiße. Und als wenn ich mich dann irgendwie vor diesen Film werfe und sage, nee, den verteidige ich jetzt vor Marco. Ich verteidige andere Filme vor dir, die ich wirklich mag. Moon Knight, ich finde es bisher solide Marvel-Unterhaltung. Ich habe Spaß damit. Es gibt 1-2 Sachen, die mir ziemlich gut gefallen, aber im Gesamten finde ich die Serie weder. Ich habe ja auf Social Media unterschiedliche Sachen gelesen. Also ich habe nur ein einziges Mal gelesen, dass es ein Meisterwerk sein soll. Da habe ich gesagt, nee, also Meisterwerk, wirklich. Also einfach 10.000 Mal nein, so, aber.
Meisterwerk ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, es gibt Gründe dafür, sowas Meisterwerk zu nennen. Und weißt du was, wir sind uns doch gar nicht so uneinig.
Ich muss ganz kurz die Nase putzen und es bleibt jetzt auch ein Podcast, weil es macht mich wild.
Oh. Ist ein kleiner Elefant durch den Raum gelaufen.
Ja, also das hat mich nicht in Ruhe gelassen, meine Güte. Ich dachte, das hältst du jetzt aus, aber dann dachte ich, nee, wir fangen ja gerade erst an mit dem Podcast, das halte ich definitiv nicht aus.
Ich glaube, die Frühpatrouille naht. Ja. Das Ding ist, guck mal, eigentlich sind wir gar nicht so weit auseinander. Wir sind ja auch bei Eternals nicht so weit auseinander. Mein Hass auf Eternals hat nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht der Film gemacht ist. Mhm. Ja, klar, ist es ein merkwürdiges Pacing und gibt es hier und da sehr nicht optimale Entscheidungen für das Machen eines Films. Ja, aber es ist deswegen, nimm Morbius als Beispiel. Morbius ist der definitiv schlechtere Film als Eternals. Aber für mich als Film macht es, Morbius ist höchstens egal in der Bedeutung. So, höchstens. Das hatten wir ja lang und breit hier als Podcast. Könnt ihr gerne da nochmal reinhören, bei Eternals genauso. Aber Eternals ist ideologisch sehr bedenklich und inhaltlich, was er da macht. Und wie er auch in meinen Augen das MCU entwertet. Für mich ist es ein Anti-MCU-Film. Nicht, weil er so toll anders gemacht ist, sondern in Wirklichkeit gar nicht so viel anders gemacht ist und auf die anderen MCU-Filme eigentlich so ein bisschen kackt.
Es gibt aber einen Sonnenuntergang, ganz viel.
Es gibt ganz viele Sonnenuntergänge. Aber handwerklich ist der ja nicht schlecht gemacht, wenn du überlegst, dass da auch nicht umsonst eine Oscar-Preisträgerin dran sitzt. Also nicht schlecht, nicht Trash schlecht. Ja, aber das macht einen Film wie Eternals für mich schlechter als Morbius. Morbius gucke ich in seinen, was geht da, 120 Minuten nicht ganz, gucke ich halt weg und dann ist es okay. Bei Eternals bin ich mehrmals gestorben und ich habe Morbius an diesem Tag jetzt zweimal gucken müssen. Und das habe ich besser verkraftet, als wenn ich jetzt hätte Eternals zweimal gucken müssen. Und das ist auch so ein bisschen mit Moon Knight. Ich finde eigentlich deine Meinung. Das ist solide, das kann man gucken, ist hier und da auch ein bisschen unterhaltsam. Ich finde nur, diese Serie ist von der Anlage her so weit hinter den Möglichkeiten. Ich bin auch richtig hart enttäuscht. Das ist auch ein Fall, wo ich sage, okay, hat auch ein bisschen mit Erwartungshaltung zu tun. Mhm. Sie haben so viel angepriesen im Vorfeld, wie psychologisch das Ganze ist, wie hart und anders das Ganze ist. Es ist schon anders, ja, aber es ist nicht so hart, wie ich es mir wünschen würde. Es ist härter, als ich gedacht hätte, vielleicht sogar, aber das ist so, das fühlt sich so prätentiös an, um diesmal gleich das Wort zu finden, das ich letztes Mal so lange gesucht habe. Ich finde, es ist sehr weit hinter seinen Möglichkeiten und das Stichwort Meisterwerk, das könnte zutreffen, wenn ich noch niemals in meinem Leben etwas anderes gesehen hätte, was genau diese Themen beackert, in tausendmal besser. Mhm. Weißt du, ich gucke jetzt gerade, und das ist jetzt unfair Moonlight gegenüber, aber ich mache jetzt gerade meinen Rewatch oder habe ihn gerade beendet von Better Call Saul. Mhm. Und während ich in der 5. und bisher besten Staffel Better Call Saul war, mittendrin gucke ich 4 Folgen Moonlight. So viel haben wir ja schon gesehen und du auch, wir haben schon 4 Folgen gesehen.
Ja.
Und das stinkt so sehr dagegen ab. Und was die Veranlagung angeht, in die Psyche eines Menschen reinblicken, da ist sowas wie Better Call Saul oder auch eben Breaking Bad, wenn ihr die Mutterserie nur kennt, ist so viel besser. Und ich muss nicht weit gucken. Ich habe dir am Anfang auf deine Quizfrage gesagt, Legion. Weil Legion ist auch Marvel. Klar, es ist Fox Marvel. Es war die erste X-Men-Serie. Die gibt es jetzt auf Disney+. Wenn ihr was psychologisch viel Interessanteres, was sich vor allem mit multiplen Persönlichkeiten auseinandersetzt, sehen wollt und wirklich kreativ ist, dann müsst ihr Legion schauen und nicht Moonlight.
Generell muss ich sagen, wenn es ums reine Charakter-Storytelling geht vom MCU, gerade in Phase 4, bin ich ein wenig ernüchtert, muss ich sagen. Weil es gibt tatsächlich nur 2 Figuren, die, finde ich, interessant beleuchtet wurden seitdem. Also ich nehme jetzt mal Spider-Man No Way Home raus, weil der ist ja noch so ein bisschen Sony. Ich rede jetzt von den reinen MCU-Sachen ohne Connections zu Sony. Das sind die einzigen 2 Projekte, die auf Charakterebene richtig gut funktioniert haben. Waren
also in Phase 4.
Genau, in Phase 4 sind für mich WandaVision, weil da habe ich Wanda so gut kennengelernt wie noch nie zuvor. Ja, und das fand ich auch spannend. Und ich finde es halt auch in Retroperspektive spannend, dass es gibt einen Satz, den ich in dieser Serie total hasse. Und zwar am Ende, wenn Monica Rambeau zu ihr sagt, diese Leute werden nie wissen, was du für sie geopfert hast. Ich so, diese Leute hast du versklavt. Hör auf, uns sie als Pseudo-Heldin zu verkaufen. Sie war der Bad Guy ihrer eigenen Story. Ist sie einfach. Punkt. Aus. Schluss. Ganz egal, was für eine Message die da raushauen wollen wegen Empowerment. Sie hat sich empowered, indem sie Leute versklavt hat. So. Und die zweite Show, die je mehr Zeit vergeht, meine Lieblings-MCU-Show ist, was ganz witzig ist, ist Hawkeye. Ist meine Lieblings-MCU-Show.
Das, was du sagst, ja.
Es ist wirklich so, weil es war ein schönes Character-Piece. Loki ist gut geschrieben und ich liebe das Konzept und was sie so damit machen, macht wahnsinnig viel Spaß. Aber Loki als Charakter ist für mich, ich habe lange drüber nachgedacht, es ist auch cool, dass wir jetzt das alles ansprechen können, weil wir haben ja auch über The Book of Boba Fett gesprochen. Und ich finde, in Retroperspektive hat Loki eine derartig signifikante Schwäche, die mir nochmal klar wurde, als ich The Book of Boba Fett gesehen habe. Und zwar, dass sich Disney nicht traut, Bad Guys zu nehmen und ihnen eine Serie wirklich zu schenken. Oder zumindest moralisch fragwürdige Figuren. Weil das ist Loki aus Avengers. Das ist der, der gerade noch Natasha gedroht hat. Und man hätte wahnsinnig viel Spaß machen können, diesen Trickster zu nehmen und diese Seite nochmal zu zeigen. Und das als Hauptcharakter hat man nicht gemacht. Book of Boba Fett, genau das gleiche. Like a Bantha. Das war Boba. Und das ist schade und das werden sie sich auch nie trauen. Und dadurch werden diese Figuren, die eigentlich immer recht spannend waren, und Loki war immer spannend im MCU, war eine meiner Lieblingsfiguren, dadurch werden die ein bisschen langweilig. Und Hawkeye hat das nicht gemacht und jetzt, das bringt uns zu Moon Knight. Und ja,
lass uns kurz bei deiner These bleiben, weil die finde ich sehr spannend. Also ich bin da ja anderer Meinung bei Loki. Für mich ist Loki top-notch Marvel-Serie. Ja. Für mich ganz weit oben, super toll geschrieben. Aber ich erkenne den Breaking Point für dich. Mhm. Den muss man anerkennen. Da hast du natürlich absolut recht. Und bisher haben sie es nicht geschafft, einen bösen, echten Anti-Held sein zu lassen, sondern sie müssen immer einen Tick zu sehr in Richtung Held drücken. Und wenn es nur durch so eine Absolution ist bei WandaVision durch Monica Rambeau. Ich finde WandaVision eine fantastische Serie bis zur vorletzten und letzten Folge. Mhm. Weil da ist es für mich wieder zu sehr die Sicherheit vom MCU. Mhm. Die Figuren sollten da eigentlich tot sein. Nee, wir lassen sie mal nicht tot. Wir holen sie doch wieder zurück. Mhm. Und ja, hier geht's um Trauerbewältigung, aber gleichzeitig muss da doch die Hoffnung sein, dass man die Kinder doch zum irgendwie holen kann. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses Sicherheitsnetz. Das
Unkonsequente.
Ja, genau. Und das machen sie aber bei Loki dann konsequenterweise gleich am Anfang. So, und deswegen ist der Breaking Point für dich so früh. Wenn du das schluckst und akzeptierst und dann den Loki siehst, den du aus dem Rest kennst, nach Avengers, genau wie du sagst, dann geht's. Aber das ist eine Prämisse, die man schlucken muss.
Ich finde aber, er ist auch ähnlich wie Boba, der Nebencharakter in seiner eigenen Show, und das stört mich auch wahnsinnig. Ich finde die Show, du hast komplett
recht. Das ist Quatsch.
Sorry. Ich finde schon. Weil er wird eigentlich nur mitgezerrt von Sylvie, weil es geht um ihren Rachefeldzug. Es geht sogar, selbst im Finale, bevor sie das große Böse treffen, macht sie sich fertig und er sagt, darf ich was sagen? Und sie sagt, halt die Klappe. Und weil es ist jetzt ihr Arc. Und wie gesagt, an sich...
Loki ist eine Buddy-Serie in meinen Augen. Ja, aber den Buddy-Partner immer wieder tauscht von Loki. Also ob es jetzt Sylvie ist oder
Owen. Es hätte eine Buddy-Serie sein können zwischen ihm und Owen Wilson. Deswegen sind die ersten zwei Folgen die besten. So, und danach sagen sie, ja, okay, aber jetzt erzählen wir was ganz anderes. Und deswegen, ich mag alles, was sie so vom Konzept her machen. Ich finde, die ist auch toll inszeniert. Ich mag auch die Musik, ich mag den Look, ich mag den Feel. Man merkt, da ist sehr viel reingeflossen. Mhm. Aber einfach auf Charakterebene, da mich Charakterstories generell mehr interessieren als verrückte Konzepte, sehe ich da nicht so viel Rewatch-Value. Bei Hawkeye haben sie sich getraut, jemanden zu zeigen, der tatsächlich gemordet hat und auch wie er damit ein bisschen umgeht. Und gleichzeitig war das auch charmant und coole Dynamik. Und das hat für mich am besten funktioniert. Es war albern, ja, aber
da trennen sich halt unsere Geschmäcker. Also Hawkeye mag ich überraschend sehr, aber es ist schon so viel Plot-Convenience, dass ich so oft mit Augen gerollt habe während dieser Serie. Während Loki deutlich besser geschrieben ist. Aber es ist halt alles, was du sagst, also mit der Konstellation, das ist so eine Art Prämisse, die man akzeptieren muss. Erst dann funktioniert die Serie. Wenn sie nicht funktioniert, dann ist das halt so, verständlicherweise. Ich finde Loki großartig. Also ich liebe einfach die Schreibe von Michael Waldron. Und das ist so für mich so top-notch. Und Loki, das ist... den Vergleich werden wir vielleicht auch noch ein paar Mal bringen müssen mit Moon Knight. Um zu Moon Knight zurückzukommen jetzt. Also, wir haben 4 Folgen gesehen. Mhm. Das ist natürlich unfair, weil Stand jetzt, während ihr diesen Podcast schon hören könnt, habt ihr nur 2 gesehen. Mhm. Deswegen werden wir natürlich nichts spoilern. Ich bin auch der Meinung, es gibt nicht so viel dazu zu spoilern. Also, wir werden uns zurückhalten, was Inhaltliches angeht. Wir werden einige Sachen ansprechen, die vor allem in den ersten 2 Episoden sowieso passieren. Also, die dritte und vierte müssen wir jetzt hier nicht groß thematisieren. Aber jeder, der dann irgendwann mal die dritte und die vierte gesehen haben sollte, wird verstehen, was wir teilweise meinen, ohne dass wir irgendjemanden spoilern. Ja. Nur als Spoiler-Entwarnung gleich zu Anfang.
Ja. Und was ich noch dazu, das ist der letzte Vergleich, wo ich auch noch mal hin wollte mit der Inszenierung und tatsächlich dem cinematischen Gefühl. Und das ist leider, ich mag Moon Knight definitiv mehr als du. Mhm. Aber eine Sache ist mir absolut klar geworden nach den ersten 2 Episoden schon. Und zwar, das ist die erste Marvel-Serie, die sich auch vom Budget und den Effekten her anfühlt wie eine Serie. Das fühlt sich an wie für Fernsehen produziert.
Das stimmt.
Während der Rest, also Loki fühlt sich an wie ein MCU-Film über mehrere Episoden. WandaVision das gleiche, Hawkeye das gleiche, Falcon and the Winter Soldier das gleiche. Und ich bin nicht mal ein großer Fan von Falcon and the Winter Soldier, aber ich war sehr beeindruckt vom Production Value und von der Art und Weise, dass sie diesen Russo-Brüder-Stil probiert haben zu übernehmen von Captain America the Winter Soldier und Civil War. Das hat alles gut funktioniert. Aber Moon Knight ist die erste Serie, die ich mir angucke und sage, die könnte auch auf The CW laufen.
Ich wollte es gerade sagen, das könnte auch Arrowverse sein.
Und so sieht tatsächlich auch der Trailer aus zu Miss Marvel. Und ich habe das Gefühl, das beschleicht mich ein wenig, dass sich Marvel Studios ein wenig darauf ausruht, dass die Figuren, die noch nie eigene Filme hatten, die kann man billiger inszenieren, weil bei Loki und Co. würde uns das wesentlich mehr auffallen. Weil wir wissen ja, wie die aussehen in den Big-Budget-Marvel-Filmen. Mhm. Das heißt, wenn die auf einmal in einer Serie sind und es einfach nicht gut aussieht, wenn wir assoziieren einen gewissen Look und wir assoziieren eine gewisse Qualität an Effekten und so weiter und so fort mit diesen Charakteren. Mhm. Wir assoziieren noch nichts mit Moon Knight und da kann man sich ein bisschen drauf ausruhen. Und so fühlt sich das an. Gleichzeitig dachte ich mir, aber das ist doch Oscar Isaac, das ist jetzt nicht irgendwie ein Schauspieler, den man... Und deswegen bin ich, was das angeht, einfach nur vom Look und Feel sage ich, das ist definitiv eine Serie und nicht Teil dieses großen MCUs, wie ich sonst kenne. Und da muss ich ganz hart Punkte abziehen, muss ich aber leider sagen.
Da sagst du was sehr Richtiges. Es fühlt sich nicht so wirklich dem MCU zugehörig an.
Und es fühlt sich nicht cinematisch an.
Ja, es ist es wahrscheinlich auch nicht, weil Oscar Isaac hat nach Star Wars damit gestruggelt, wieder so ein Franchise, in so ein Franchise reinzugehen. Und deswegen wollte er eigentlich das ursprünglich nicht machen. Aber er war sehr involved, was das alles angeht. Moon Knight, was die psychologische Entwicklung angeht, die Ausrichtung. Und gerüchteweise, ich glaube nicht, dass es das bestätigt ist, aber gerüchteweise hat er auch nur einen Vertrag für die 6 Episoden.
Das glaube ich nicht.
Moon Knight ist ein One-Shot.
Nein, das
du glaubst es nicht, dass das stimmt?
Nee, da habe ich auch schon anderes gehört, dass er auch weiterhin vorkommen wird in anderen Projekten. Und ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit dem QR-Code?
Ja, mit dem Comic dann. Das ist ein QR-Code in der Serie und in der ersten Folge, glaube ich. Und wenn man den einscannt, und dann kriegt man einen Comic.
Ja, und zwar Werewolf by Night, was uns dieses Jahr noch erwarten wird.
Wie meinst du das, was uns noch erwarten wird?
Werewolf by Night, das wird das Marvel Halloween Special, das wir dieses Jahr auf Disney Plus kriegen werden. Und das ist ein Comic über einen Werewolf-Charakter, Jack Russell. Und der tritt ja gegen niemand Geringeres an als Moon Knight. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass...
Du meinst, deswegen kommt er wieder?
Ja,
absolut. Ja gut, aber ich berufe mich jetzt halt darauf, dass es die Gerüchte gibt, dass er überhaupt nur einen Vertrag für 6 Episoden hat.
Das glaube ich nicht.
Das kann man glauben oder kann man nicht glauben. Ich kann es mir nach den Interviews von Oscar Isaac sogar sehr gut vorstellen, weil er eben tatsächlich nicht mehr in so eine Franchise-Maschinerie rein will. Also ich habe mir das große Special auf dem im Empire zu Moon Knight durchgelesen. Und das ist schon relativ eindeutig, dass Oscar Isaac eben nicht mehr sowas wie Star Wars machen will. Er will nicht wieder Teil eines großen Franchises sein. Und da das hier als so ein psychologisches Drama für sich entdeckt hat und auch den Charakter so oder die Serie, so wie ihr sie jetzt da seht, wesentlich mitentwickelt hat, das ist so sein eigenes kleines Projekt und ich sehe ihn jetzt nicht in Infinity War 2,5 aus dem Portal springen und haha, hier ist auch noch Moon Knight. Ich habe mich ja gewundert, weil tonal ist ja die Serie so anders.
Ja.
Also du hast halt eine Serie, die halt mit Göttern und so zu tun hat. Und das ist schon, also ich habe mittendrin schon teilweise gedacht, wie passt das jetzt ins MCU zusammen? Weil du hast halt Thor. Die haben das sehr cool und clever eingeführt, damals, als das MCU noch durchgestartet ist, als Thor Magie erklärt hat, indem er halt sagt, das ist Technologie, die er nicht versteht und deswegen ist es für euch wie Magie.
Ja.
Und das ist etwas, das hat sich mir reingebrannt.
Die Sache ist die, das waren auch nur die Regeln in Phase 1, weil wir hatten ja seitdem schon andere Götter auch. Wir hatten ja schon sowas wie Thanos, der auch so ein Titangott ist. Da hatten wir die Eternals. Deswegen.
Ja, aber alles sind keine Götter. Das sind alles keine Götter mehr. Ja klar, du hast die Celestials und so und das ist halt alles gottgleich, aber es gibt nicht das Göttliche im MCU. Es gibt nicht eine übergeordnete Macht, die gar keiner versteht.
Ich bin, wie gesagt, an einem Punkt angekommen, ich glaube, das habe ich im Morbius-Podcast gesagt, das sind alte Regeln, mittlerweile gibt es keine Regeln mehr im MCU. Die Regeln im MCU ist, es gibt einfach alles. Und ich glaube, das wird auch weiter so gehen. Es gibt einfach alles. Und die werden bald Vampire drin haben. Das wird auch irgendwie, ist wie ein Werwolf drin haben. Drachen gibt's jetzt auch. Es gibt einfach alles. Und ich bleib auch bei diesem Statement von mir letztes Mal. Ich glaube, dadurch, dass sie wirklich alles, was irgendwelche Comics hergeben, in ein cinematisches Universum gießen, wird es nicht größer und interessanter, sondern wird auf lange Sicht etwas langweiliger, weil es gibt keine Grenzen und Regeln mehr. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich habe es am meisten gemerkt bei Shang-Chi, wo die Drachen gesehen haben und denen war das relativ scheißegal. Ja. Die meinten, ja, sind halt Drachen da. Wir haben schon alles gesehen, Drachen dürften uns jetzt auch nicht mehr schockieren. Und dann ist der Wow-Effekt einfach nicht mehr da. Deswegen im X-Men-Franchise zum Beispiel gab es nur Menschen, Mutanten.
Du, das ist gar keine Frage, da bin ich überall bei dir. Das Ding ist halt, es geht ja, ich rede jetzt nicht vom Wow-Effekt, ich rede von der Sinnhaftigkeit dieser Welt, von der wir reden. Und selbst bei Eternals, wo ich ja sage, das widerspricht oft der Sinnhaftigkeit von vielem, was im MCU vorher passiert ist, weil es so entwertet wird durch diese gottgleichen Wesen. Aber selbst Eternals sagt ja nicht, dass es Götter sind. Und selbst Eternals sagt nicht, dass Celestial wirklich Götter sind. Na, und was macht Moon Knight in den ersten 3 Folgen vor allem? Jetzt muss man aber der Serie The Benefit of the Doubt geben, weil es gibt noch 2 Folgen, die wir nicht gesehen haben. Und ich glaube jetzt langsam zu wissen, in welche Richtung die Serie eigentlich rennen will. Und damit ist dieser Kritikpunkt in Anführungsstrichen vielleicht sogar nichtig. Aber nichtsdestotrotz, das ändert ja nichts daran, dass ich mich gerade in den ersten 3 Folgen wirklich gefragt habe, so, wie passt denn das zusammen? Und deswegen fühlt es sich so deplatziert an, so entkoppelt vom MCU, will ich nur damit sagen.
Ja, aber das ist gleichzeitig, muss ich auch sagen, eine Stärke der Show. Weil ich muss sagen, für Leute, die keinen Bock haben, 10 Jahre an Content nachzuholen, sondern die einfach eine neue Show sehen wollen auf dem Streaming-Service, auf dem sowieso fast alles Teil von irgendeinem cinematischen Universum ist, ist es eigentlich ganz cool, mal einzusteigen, unbelastet und ohne zig Augenzwinkern und Referenzen zu anderen Filmen und Serien zu sehen, finde ich das eigentlich unfassbar angenehm.
Auch
und ich habe alles
da
gesehen.
Auch da wieder, ich muss dir Legion ans Herz legen. Ja. Das ist die erste X-Men-Serie und es hat nichts mit den X-Men wirklich zu tun.
Ja, und das ist auch gut so. Also deswegen, ich finde das ja ganz angenehm. Ich mag ja diese losgelösten Geschichten. Deswegen, ich kann es nicht häufig genug sagen. Es gab eine Episode in Hawkeye, in der er und Kate in einem Wohnzimmer saßen und sich unterhalten haben. Und das war für mich die besten 15 Minuten von MCU Phase 4, jetzt ausgenommen von Spider-Man No Way Home. Und sowas vermisse ich ein wenig. Und ich bin ja ein unfassbar Die-Hard-Fan von Marvel's Daredevil auf Netflix. Was für mich bis heute wahrscheinlich das beste Marvel-Projekt ist seit Spider-Man 2 von Raimi. Und ich dachte, dass Moon Knight in die Richtung geht.
Ich hoffte, dass es in die Richtung geht.
Aber geht es nicht. Ja. Also bei Daredevil, da sag ich's. Ich sag, Daredevil ist ein Meisterwerk. Sag ich wirklich. Daredevil, die Show, ist für mich ein Comic-Meisterwerk.
Ja.
So auf Netflix. Aber da ist Moon Knight sehr, 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 sehr weit von entfernt. Aber was ich der Serie lasse, und das ist das Letzte, was ich in mein Fazit reinpacke, ich bin großer Oscar Isaac-Fan und ich finde ihn phänomenal in der Show. Und ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen clashen müssen. Aber ich finde ihn wirklich super.
Ja, das ist auch noch mein Punkt. Ich finde, ich liebe Oscar Isaac. Das ist einer meiner Lieblingsschauspieler seiner Generation. Ich habe auch auf meinem Kanal ein Video auf Nerdkultur über meine 10 Lieblingsfilme der letzten 10 Jahre. Und ich steige direkt ein mit einem Film mit Oscar Isaac.
Inside Llewyn Davis?
Ja, Inside Llewyn Davis. Ich liebe diesen Film und wie sich Oscar Isaac darin die Seele aus dem Leib singt. Das ist so ein unfassbar schöner, melancholischer Film. Quasi über Bob Dylan, ohne über Bob Dylan sein zu müssen. Das ist fantastisch. Und Oscar Isaac liefert da die Performance seines Lebens ab. Und ich meine, wo habe ich ihn wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen? Das muss ich kurz überlegen. War
Drive.
Das Star? Drive, stimmt. Drive habe ich ja völlig vergessen. Das ja, klar.
Drive war meine erste, war glaube ich meine erste Erfahrung mit Oscar Isaac.
Ich glaube, es war Ex Machina bei mir. Ich bin aber nicht sicher.
Nee, der war wesentlich später. Ex Machina ist 2015.
Ja, Drive habe ich auf jeden Fall geschaut, bevor er draußen war.
Ja, deswegen. Also, okay. Also ich muss sagen, und es ist spannend, dass du Ex Machina gesagt hast. Das ist meine Lieblingsperformance von ihm.
Ja.
Ich liebe, er ist nicht, du erkennst ihn nicht wieder. Ja. Er ist so ein Mix aus Steve Jobs, Mark Zuckerberg und so weiter. Und gleichzeitig, du sympathisierst mit ihm, obwohl du es teilweise auch nicht solltest. Er ist Dr. Frankenstein auch ein bisschen. Ich war von diesem Film, Ex Machina, ist ein Wahnsinnsfilm. Und das ist für mich die definitive Oscar Isaac-Performance. Obwohl Nummer 2 geht dann auch für mich an Inside Llewyn Davis.
Ja, also in Ex Machina ist es auch so besonders, weil man immer hin und her gerissen ist zwischen diesem Fasziniertsein von diesem Entrepreneur und Erfinder und gleichzeitig angeekelt sein von seiner Auffassung, von seiner ethischen Auffassung.
Yeah.
Also du bist dauernd hin und her gerissen und das ist so eine krasse Performance. Und auch da, er sieht so anders aus, als er sonst aussieht.
Mit dem buschigen Bart und dem rasierten Schädel, ist großartig. Das ist die Oscar-Isaac-Performance für mich.
Und eines meiner absoluten Most-Wanted-Filmprojekte der nächsten Jahre ist ja der Metal Gear Solid-Film, der auch dieses Jahr immer noch nicht stattfinden wird in dem Dreh. Hat auch Oscar Isaac im Rahmen von Moon Knight wieder bestätigt, dass das erstmal noch nicht passiert, weil er noch so viel in der Schwebe ist. Aber er ist der auserwählte Solid Snake im Moment, stand jetzt noch. Und das wäre halt super geil, ihn als Solid Snake zu sehen. Ich bin großer Oscar Isaac-Fan. Er ist auch eine meiner Lieblingsfiguren in der Sequel-Trilogie, obwohl sie extrem schwankend angelegt ist durch alle drei Filme hinweg. Du hast drei verschiedene Poe Damerons in drei verschiedenen Filmen.
Du hast auch unterschiedliche Rays. Also.
Ja, wobei sie ist auch am gleichbleibendsten eintönig. So ein bisschen. Ah, ist auch wurscht jetzt. Oscar Isaac, ich bin großer Fan. Ich halte super viel von ihm und das auch mit einer der großen Gründe, warum ich von Moon Knight so enttäuscht bin. Ich komme nicht drauf klar auf seinen Steven Grant.
Ich
komme nicht drauf klar. Ich habe im Vorfeld davon gelesen, von dem komischen Akzent und er steht zu diesem Akzent und so weiter. I still standing by it oder irgendwie sowas hat er gesagt. I stand by it. Ach, mein Englisch ist so kacke. Auf jeden Fall hat er das so auch so schon im Empire gesagt, weil es gab wohl einen Backlash schon zu diesem Akzent nach dem ersten Trailer. ich nach dem ersten Trailer, mir ist das nicht mal so richtig aufgefallen. Jetzt, wo ich die Serie gucke, fällt mir nichts anderes mehr auf. Ich verstehe die Intention dahinter und wenn man mehr als, wenn man 4 Folgen gesehen hat, dann könnte es sogar sein, dass es Sinn ergibt, was du da hörst. Mhm. Ich bin nur wirklich so, ich werde so komisch davon erwischt. Ich selber kann nicht akzentfrei Englisch sprechen. Es ist ganz schrecklich. Ich habe einen ganz komischen Akzent, der ist nicht mal eindeutig deutsch. Also Kanadier haben mich mal für einen Franzosen gehalten. Habe ich auch schon erlebt. Also ich habe einen ganz merkwürdigen Akzent. Ich bin nicht so wie du Native Speaker. Ich sollte eigentlich nicht so empfindlich dafür sein. Ich finde auch bei Game of Thrones, ich habe nie Probleme damit gehabt, wie Peter Dinklage, wie er dieses Englisch faked.
Ja, gut, oder er bei, macht es auch gut. Er macht es aber auch wirklich gut.
Ich verstehe, also ich habe auch schon oft gehört, dass es dilettantisch wäre und ich verstehe es, wenn man wirklich so drauf achtet, wie fake das eigentlich ist. Oder bei Robert Downey Jr., wenn er in seiner Sherlock Holmes-Version
mit Guy Ritchie. Ja, das ist nicht so besonders.
Das hat mich aber auch nie gestört.
Also
das
sind Sachen,
die haben mich nie gestört. Sorry.
Die zwei besten fake-britische Akzente, die ich je in meinem Leben gehört habe, wo auch ein Kumpel von mir aus England schockiert war, um herauszufinden, dass der eine kein Brite im wahren Leben ist, ist einmal tatsächlich aus der Serie Buffy, der Typ, der Spike spielt.
Okay.
Das ist unglaublich. Ja. Du hörst ihn und dann siehst du im Interview und kommst nicht klar darauf.
Ich habe Buffy nie auf Englisch gesehen.
Und das ist unfassbar, wie gut sein britischer Akzent ist. Und der zweite ist tatsächlich Johnny Depp. Also Johnny Depp, egal in was, sein Jack Sparrow, es ist gruselig gut. Es ist unfassbar gruselig.
Ich habe das nie als so englisch wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Das ist ziemlich britisch. Aber er ist Johnny Depp ist der absolute Wahnsinn mit seinem britischen
Akzent. Warte, hat er das nicht in Mordecai auch gemacht? Zum britischen Akzent gefaked?
Habe ich Mordecai, den habe ich glaube ich gar nicht gesehen.
Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich gehöre zu den wenigen Leuten, die Mordecai ganz gut fanden.
Aber er hat es ja auch gemacht in Dingsbums. Er hat es vor kurzem gemacht, ja kein guter Film, aber er hat es gemacht in hier Grindelwalds Verbrechen.
Echt? Crimes of Grindelwald? Yeah. Okay.
Und er kann das, also er kann das absolut.
Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern, wie ich mich an fast nichts aus dem Film erinnern kann.
Oscar Isaacs Akzent ist drüber, aber ich finde ihn charmant. Leute haben das verglichen mit Dick Van Dyke aus Mary Poppins. Ich so, komm schon, das stimmt nicht. Also dann guckt euch nochmal Mary Poppins an.
Ich verstehe den Vergleich schon so ein bisschen. Also ich finde ihn hart, drüber. Dieses Init, ich komme nicht drauf klar. Es kann inhaltlich irgendwo Sinn ergeben. Ich glaube, also er sah es ja als notwendig an, um diese zwei verschiedenen Persönlichkeiten, Stephen Grant und Mark Spector, zu verkörpern. Ich bin immer wieder erleichtert in der Serie, wenn wir die Mark Spector-Persona reden hören. Weil das ist der Oscar Isaac, den ich eigentlich sehen will. So eine Art Mercenary James Bond, der auch noch Superheld ist. Das sehe ich einfach lieber und ich finde den Stephen Grant einfach viel zu drüber und ich komme nicht drauf klar.
Das ist tatsächlich das, was ich spannend finde. Es gibt eine Szene in der zweiten Folge und die hat ja jetzt jeder schon sehen können, wo wir Mark Spector in einer Sicherheitsaufnahme, Überwachungskamera sehen. Und das zeigt eigentlich wieder, was für ein guter Schauspieler Oscar Isaac ist, weil da sagt er gar nichts. Und man hört weder den amerikanischen Akzent noch den britischen, aber allein die Körperhaltung, die Statur, der Blick ist so eine andere Figur, dass ich das absolut phänomenal finde. Ich bleib dabei, wenn es um multiple Persönlichkeiten darstellen geht, Nonplusultra wird immer McAvoy sein. So, weil McAvoy hat es sogar in Split und Glass on the fly gemacht. Das bedeutet, man hat nicht erst die eine Szene gedreht, wo man gesagt hat, du bist jetzt Patricia oder du bist jetzt Hedwig, sondern der hat wirklich in einer Szene direkt gewechselt. Weißt du, das war ein Take.
Ja, aber das hat auch Andy Serkis gemacht und da hat er mich schon vor 20 Jahren damit beeindruckt.
Also ja, genau. Aber Andy Serkis hatte 2 Figuren, Gollum und Sméagol.
Ja.
Und McAvoy hatte gefühlt 10, 12.
Okay, das stimmt.
Und ich bin jedes, da musste man ein Interview mit Samuel L. Jackson sehen, wo Samuel L. Jackson mit ihm gespielt hat und danach gesagt hat, ich fühle mich eingeschüchtert in meiner Karriere. Ich weiß nicht, ob ich das zu Hause kann, wenn ich das mal probiere. Also McAvoy bleibt da für mich das absolute Nonplusultra. Und ganz egal, wie man zu Split und Glass steht, aber diese Performance, dass die nicht für einen Oscar nominiert wurde, verstehe ich bis heute nicht. Werde ich nie verstehen. Ganz egal, wie man zum Film steht, weil diese Performance ist eine Once-in-a-Lifetime-Achievement. Fuck. Also deswegen kann ich mir diese Filme auch immer wieder angucken, weil ich bin, meine Kinnlade ist einfach irgendwo an meinen Füßen, wenn ich das sehe. Und Oscar Isaac, ich mag die Szenen, wo die beiden Charaktere miteinander interagieren. Das ist schön und gut. Und ich war eigentlich auch glücklich, auf der einen Seite, dass diese Marvel-Show nicht anfängt mit der typischen Origin-Story, weil wir die so häufig hatten. Aber weil Mark Spectors Origin-Story so anders ist als alle Origin-Stories, die wir bis dato hatten. Das ist nicht die Iron-Man-Formel und so weiter und so fort. Und alles, was sie über ihn erzählen, so endlos interessant ist, will ich das lieber on screen sehen, als dass mir das jemand erzählt. Also hier will ich dann doch lieber.
Was findest du daran jetzt endlos interessant? Also jetzt nur mal eine Serie oder meinst du jetzt mit dem Comic-Background?
Auch mit den Comics, alles.
Ja, mit den Comics vielleicht, ja.
Ja.
Aber nicht die Serie.
Naja, ich finde die Idee wahnsinnig spannend, dass das so ein richtiger Mercenary war, der selber eine kaputte Kindheit hatte.
Ja.
Ich finde das mega spannend, dass er gestorben ist, dass man ihn dann in irgendeine Gruft gepackt hat.
Ja.
Weißt du, das sind alles Sachen. Etwas Derartiges gab es im MCU nicht. Und das ist eine interessante Geschichte, die uns hier expositionsmäßig erklärt wird.
Dann denke ich mir, ja.
Und das ärgert mich.
Ja.
Und weil das ist so, das ist die spannendste Origin Story seit Iron Man. Weil Iron Mans Origin Story ist der Wahnsinn. Das ist Phönix. Phönix aus der Asche, also Iron Man aus der Höhle. Sogar mit Feuer raus. So bewusst, weißt du? Iron Man, Tony Stark stirbt und kommt heraus mit Feuer, mit diesem Anzug und ist Phönix, ist ein anderer Mensch. Ich will sowieso Iron Man mal ein Einzelvideo widmen, weil man so viel über diesen ersten Film sagen kann und sollte. Und ich vermisse diese richtig tollen Origin-Stories, weil die meisten sind jetzt einfach nur Copy-Paste. Und hier wird uns eine erzählt, die so toll ist und sie zeigt sie uns nicht.
Ja, das ist halt ein bisschen merkwürdig. Ich finde das ein bisschen verschwendet. Ich habe mich auch im Vorfeld über Moonlight ein bisschen schlauer machen müssen und das hat mir geholfen, mich auf die Serie zu freuen. Auch weil ich, oh Gott, und Oscar Isaac spielt das auch noch und die ganzen Absichten dahinter, dass es psychologisch ist und dass es eben um multiple Persönlichkeiten geht, was oft übrigens mit Schizophrenie bezeichnet wird, was natürlich komplett falsch ist. Schizophrenie ist was ganz anderes. Und das finde ich so spannend alles und es ist so, das ist eine reine Behauptung. Also in dem Moment, wo es jemand nur erzählt und du es nicht nachvollziehen kannst, weil du es auch nicht spürst und nicht nur nicht siehst, sondern auch wirklich nicht spürst, dann ist es eine Behauptung. Und eine Behauptung ist nicht so schön wie das, was ich mir in meinem Kopf schon alles ausgemalt hatte. Deswegen ist es mit meiner Erwartungshaltung ziemlich fies gespielt. Guck mal, bei Iron Man kommt halt dazu das Vorbild. Es gibt ein Vorbild für Tony Stark. Und das ist halt, wie heißt er nochmal? Das ist der, der in Aviator gespielt wird von,
DiCaprio.
Von Leonardo DiCaprio. Wie heißt er nochmal?
Oh Gott.
Irgendwas mit you? Das ist jetzt peinlich. Howard Hughes. Howard Hughes ist es. Es gibt halt ein Vorbild. Es gibt diesen Philanthrop, der auch Waffen baut für die Regierung und selber aber ein tollkühner Typ ist, Ingenieur ist und auch ein bisschen verrückt ist und seine eigenen inneren Dämonen hat. Und dann bist du dann irgendwann bei Tony Stark gelandet. Und das macht es so interessant. Und wie du sagst, vieles ist halt Copy-Paste. Bei Moon Knight wäre die Chance gewesen, dass es halt richtig doof ist, weil die Comicfigur mehr oder weniger mal als Marvels Version von Batman angelehnt war. Aber da willst du mir ja widersprechen. Also es war die Dumbart-Zusammenfassung, die ich mir zurechtgelegt habe, aber korrigiere mich gerne.
Nee, sehr viele nennen ihn Marvels Batman, aber ich finde, der Vergleich hinkt. Ich glaube, der Vergleich kommt wirklich nur zustande, weil das ein Typ ist, der ist recht nachtaktiv ist und in einem Cape.
Ein Milliardär ist.
Ja, aber auch nur eine Persönlichkeit von ihm und so weiter.
Ja, aber sie ist fucking Milliardär.
Genau, aber für mich ist immer schon die Antwort auf Batman gewesen von Marvel, ist Daredevil gewesen, schon immer. Also
ja, tiefer gesehen,
in jeder Hinsicht eigentlich. Also sogar das Trauma, was losgelöst wurde, den Vater zu verlieren. Hier ist es halt nicht beide Eltern, dass er keine Superkräfte eigentlich wirklich hat, dass er in einer eine korrupte Stadt kämpft, die er auch eigentlich verlassen könnte. Und es gibt immer Möglichkeiten, dass ihm die Hand gegeben wird und sagt, verlass doch Hell's Kitchen. Und er, nein, ich muss hier für Ordnung sorgen. Sogar die Beziehung zu Elektra ist Bruce Wayne und Selina Kyle. So, also.
Ich habe das übrigens nie ganz verstanden, weil als ich in New York war, habe ich festgestellt, dass Hell's Kitchen gar nicht so groß ist.
Nee, so nicht.
Also was für ein absurder Moloch von Verbrechen soll das denn sein, die paar Blöcke?
Er ist ja nicht nur in Hell's Kitchen aktiv, aber weil er in Hell's Kitchen ist, passt der Name Daredevil.
Ja, klar passt es so. Es klingt einfach gut.
Aber selbst, wie gesagt, diese Elektra Daredevil-Dynamik ist Selina Kyle und Bruce Wayne-Dynamik.
Ja, die Dynamik ist ja ähnlich. Da hast du absolut recht. Aber bei Moon Knight war halt sehr vieles sehr plakativ aus Batman entlehnt. Und damit hat er sich auch diesen Titel irgendwo Marvel's Batman auch schon verdient gehabt. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass die Serie sich so weit davon entfernt, dass wenn man das nicht weiß, auch nicht sieht.
Nee, absolut nicht. Ja. Absolut nicht. Also das kann jetzt nach den ersten zwei Episoden niemand irgendwie mit Batman vergleichen. Also dann kann man jeden Superhelden mit Batman vergleichen, der irgendwie ein Cape hat.
Ich kann eine Sache sehr deutlich aber mit Batman vergleichen, nämlich was Snyder bei Batman machen musste für seine Ikonografie, damit alles so aussieht wie aus den Comics, trägt Batman sehr oft kein Cape in Wirklichkeit.
Das kommt mit CGI dran.
So, und da sind wir bei Moon Knight. Wenn Marvel gedacht hat, das Cape ist ja schon so ein Ding, aber eigentlich ist ja alles so schwer. Was machen wir denn da? Wie wär's, wenn wir alles CGI machen? Also das war wirklich so der Shot, wo mich dann die Serie endgültig verloren hatte. Ich habe mich jetzt die ganze erste Folge, ich finde die Dramaturgie eigentlich gar nicht so schlecht. Man freut sich, die ganze erste Folge ist darauf ausgelegt, dass du den großen Reveal hast, dass du ihn auch mal als Moon Knight siehst. Mhm. Ein Moment, den du für ein paar Sekunden auch in einem Teaser-Trailer gesehen hast und der da richtig cool wirkte. In diesen paar Sekunden. Und da habe ich mich so hart auf Moon Knight gefreut. Und dann sehe ich das aber in der Serie und ich sehe nur, wie, wenn man die Kamera länger drauf hält, ich sehe nur, wie ein CGI-Gummimonster auf ein anderes CGI-Gummimonster am Boden so ein bisschen einprügelt. Und es sieht halt nicht so gut aus wie in Godzilla vs. Kong. Also, oder es sieht höchstens so aus wie Godzilla vs. Kong.
Ich muss sagen, Moon Knight CGI selbst, also er als Charakter, finde ich, sieht noch in Ordnung aus. Das Problem ist
nicht in Bewegung. Nicht in Bewegung. Es sieht in Ordnung aus, aber nicht, wenn es sich bewegt.
Das Problem ist für mich ganz klar, diese merkwürdigen Schergen, also die sehen halt wirklich scheiße aus. Die kann halt niemand rechtfertigen.
Meinst du
also
jetzt die Ratten?
Diesen Schakal
oder?
Da. Ja, okay. Ja. Also das sieht einfach nur scheiße aus.
Ja, Schakal.
Und ich weiß, wir sollten nicht scheiße sagen, aber genau das ist es. Es sieht wirklich aus wie Kacke.
Was mich noch mehr rausgebracht hat, und das fand ich sehr uncanny, schon in der allerersten Folge, ich war wirklich verwirrt davon, was ich da sehe, kam es nur mir so vor oder war alles, was in Deutschland passiert ist, ich behaupte mal, es war Deutschland, vielleicht war es auch Österreich, war das so voll Greenscreen? Also jeder
teilweise
einzelne Moment?
Teilweise war das generell nicht gut und teilweise, es gibt dort CGI-Bäume, die auf Bösewichte fallen. Und die sehen so aus, ich habe vor kurzem ich mache ja gerade den X-Men Rewatch-Marathon und ich habe mich durch X-Men Origins Wolverine gequält. Und da gibt's eine ähnliche Szene, wo auch solche CGI-Bäume runterfallen.
Ist das und mit dem Motorrad und dem Hubschrauber?
Nee.
Aber also, das ist schon sehr schlimm.
Das ist auch schlimm. Hört mir, dieser Film, meine Güte. Also, falls ihr das Video nicht gesehen habt, das ist auch heute draußen. Ich habe einen guten Eröffnungsgag, ich hoffe, er gefällt euch. ich hatte da kurz Flashbacks. Gleichzeitig finde ich dieses Bourne-Identitäts-Storytelling nicht schlecht. Es macht irgendwie schon Spaß, dass er
Die Idee ist gut.
Ich mag's, wenn er aufwacht und alles um ihn rum blutverschmiert ist, wo sich Marvel auch traut, Blut zu zeigen, was witzig ist, weil sie ja...
Das ist billig wieder, sorry. Die Idee ist gut. Ich mag's auch so, uncut und dann, hier ist was passiert. Aber sie lösen es ja nie auf, indem sie es doch vielleicht irgendwo zeigen. Also, was weiß ich, aus einer Überwachungskameraperspektive oder was auch immer. Weißt du, es ist einfach nur Blut da. Sie sparen sich die Blutspritzer. Und dadurch, dass sie Blutspritzer sparen, dass es Blut spritzt, dadurch ist es halt immer noch in seinem Unter-PG. Das ist doch weniger als PG-13 gleich sogar.
Nee, das ist PG-13,
ja. Es ist halt wirklich, es ist nicht so hart, wie es sein könnte.
Ja, das stimmt. Aber das Problem haben wir generell. Ich meine, hast du gesehen, dass die jetzt retroaktiv Falcon and the Winter Soldier zensiert haben?
Ja, aber sie behaupten ja, es war ein Fehler. Das war ein Versehen. Sie behaupten das. Nee, behaupten tun sie das.
Okay, aber ich habe sogar die eine Szene gesehen, die ist ja das lustigste ever und ich mochte die Serie nicht mal.
Ja, aber weißt du die Auflösung dieser Problematik? Also sie haben gesagt, sie hätten versehentlich das falsche Pfeil nochmal hochgeladen. Also es gab zumindest, ich glaube auch tatsächlich, dass es stimmt, also es gab zumindest eine Schnittfassung von der Folge, die halt wesentlich harmloser ist. Also, was zeigt, wie berechnend das Ganze ist. Sie hatten halt zwei Schnittfassungen, haben überlegt, welche veröffentlichen wir. Wir können doch die härtere veröffentlichen, also haben sie die härtere veröffentlicht. Und jetzt haben sie versehentlich bei einem Re-Upload eben das falsche File hochgeladen. Sie sagen zumindest, dass es passiert ist. Du kannst natürlich das jetzt auch im Zweifel ziehen. Sie haben vielleicht gehofft, dass sie damit davonkommen. Ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, weil so dumm kannst du ja niemanden halten. Irgendjemand wird es ja auffallen. Irgendein Marvel-Fan wird es ja auffallen.
Ja, aber das Lustigste ist, es gibt so eine Szene, die hat es jetzt auch irgendwie auf Insta geschafft. im originalen Cut, das ist die dritte Folge, und ich glaube, das hat auch wieder ein bisschen was damit zu tun, was ich davor gesagt habe, und zwar Marvel und Disney trauen sich nicht, Hauptfiguren zu zeigen, die etwas machen, was eventuell nicht okay ist oder fragwürdig ist. Weil es gibt eine Szene in der dritten Folge, wo Bucky Barnes so eine Stange nimmt und sie einem der Schergen in die Schulter wirft und die bleibt da wirklich stecken und der ist dann festgenagelt an so einen Container. Im neuen Cut wirft er diese Stange und die trifft ihn an die Schulter und dann steht er da, macht au, und es sieht halt aus, als wäre er ist nicht festgenagelt, aber er steht dann aber Container dran, ne? Es sieht total doof aus. Und ich glaube, die dachten sich, oh, können wir Bucky Barnes dann noch als Held bezeichnen, wenn er sowas macht?
Ja.
Und das ist deren Problem und das ist deren Loki-Problem, das ist deren Boba Fett-Problem.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, Benefit of the Doubt in dem Fall, sie müssen es schon längst wieder ausgetauscht haben, keine Ahnung. So, und bei Moon Knight, ja, also zumindest ist die Idee da, dass es irgendwie brutaler ist. Das fand ich nett, die Idee mit dem Schnitt, aber dadurch, dass es auch immer wieder wiederholt hat, das hat das Ganze so entwertet. Und wenn du dann noch im gleichen Moment halt diese Verfolgungsjagd in Deutschland hast, die halt so schlimm vor Greenscreen aussieht,
ja.
Also, weißt du, wenn sie ja doch wenigstens Stagecraft benutzt hätten dafür haben sie das doch erfunden, damit das Licht stimmt. Das ist so schlimm gekeyt, das ist nicht gut gekeyt. Das sieht man, es ist für mich nicht auszuhalten.
Das ist das Krasse, ne? Weil, da habe ich auch in meinem Video direkt einen Vergleich gebracht, weil wir hatten eine ähnliche Szene erst im Dezember bei einer anderen Marvel-Show und die war super. Und das ist der One-Take, wenn Kate Bishop und Clint Barton wegfahren von dieser Tracksuit-Mafia. Ja. Und das ist eine super Sequenz, die mega spaßig ist. Und da war halt auch eine Kamera hinten im Auto drin. Und ja, da haben die auch natürlich ein bisschen mit Greenscreen gearbeitet und so weiter. Aber es sah wirklich toll aus. Ja. Das hatte Kinoqualität.
Ja.
Und das hier, das ist das, was ich meinte. Genau an diesem Beispiel siehst du, dass wir eigentlich fast eins zu eins die gleiche Szene haben. Weil wir haben ja dann auch so einen Kamera-Turnaround im Auto und so weiter. Mhm. Aber das eine sieht halt aus wie für The CW und Fernsehen. Mhm. Und das andere könnte ich im MCU auch so auf der Kinoleinwand sehen.
Ja.
Und da hat selbst Hawkeye, die Serie, die ja am wenigsten, glaube ich, auf Effekte gesetzt hat, vielleicht abgesehen jetzt vom Finale, hat das in Folge 3 besser gemacht als der angebliche Money Shot im Piloten von Moon Knight. Und das ist schade.
Das ist halt komisch. Also nur für die da draußen, was ich mit Keying meine, wenn du etwas vor Blue- oder Greenscreen drehst, dann musst du das am Rechner, keyst du das wieder raus. Also dieses Blaue und Grüne, das wird rausgenommen. Und das ist eine Kunst für sich, das gut zu machen. Und je nachdem, wie gut oder schlecht das ausgeleuchtet ist, sind dann die Ränder der echten Person oder der Gegenstände zu dem Grün oder zu dem Blau sehr schwer richtig zu keyen. Und dann ist das mal weicher oder so. Man sieht es dann sehr oft auch an dem Licht, weil das Licht ist schwer zu imitieren, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Das haben sie ja bei Boba Fett und The Mandalorian, haben sie das ja zur Perfektion getrieben mit diesem Stagecraft, in dem da eben kein Bluescreen oder Greenscreen ist, nicht immer zumindest. Und dadurch stimmt die Beleuchtung. Mit erfunden hat ja Stagecraft Craig Fraser, der für The Batman jetzt auch den Oscar, für Dune den Oscar gekriegt hat. Da hat er auch teilweise Stagecraft eingesetzt. Bin mir gar nicht so sicher. Kann sein, dass es gar nicht da eingesetzt hat, aber sein großer Trick war, damit das Licht immer stimmt und damit du keine, in Anführungsstrichen, Green- oder Bluescreens siehst, sie haben Sandscreens benutzt. Sie haben Wände aufgestellt, die sandfarben sind. Das ist so viel umständlicher rauszukeyen, aber das Licht stimmt. Das Licht, das auf die Person fällt. Und das macht es halt authentischer. Und hier hast du aber einen Blue- und oder Greenscreen, den sie nicht so gut rausgekeyt haben. Und gerade im Auto sieht man das ganz schlimm. Mir ist aber noch aufgefallen, und vielleicht geht's aber auch nur mir so, in den Szenen, in denen er zum ersten Mal auf die Sekte trifft in Deutschland, wo sie überraschend wenig Deutsch sprechen, oder zumindest ist es ein deutsches Land offensichtlich, wie teilweise die Leute auf ihn reagieren. Ich hatte den Eindruck, auch so distanziert wie er von denen ist, dass er da reingekeyt worden ist. Dass das Ergebnis eines Nachdrehs vielleicht war, wo sie alles ohne ihn drehen mussten, weil, keine Ahnung, Oscar Isaac irgendwas anderes gedreht hat. Und dann haben sie ihn woanders noch aufgenommen und da reingekeyt. Ich meine, das wurde ja teilweise während der Pandemie gedreht, deswegen kann es schon sein, dass das vielleicht so passiert ist. Also ganz merkwürdig. Es war so super uncanny. Ich saß total entgeistert davor. Es gibt auch in Folge 3 gibt es eine Action-Sequenz, die auch deutlich gekeyt ist, aber da habe ich es ein bisschen mehr verzeihen können. Das war ein bisschen dynamischer alles, das war nicht ganz so peinlich, das war mehr Mark Spector als Steven Grant und das hat geholfen.
Obwohl ich sagen muss, was ich ziemlich cool finde bei Steven Grant, ist seine Version von Moon Knight. Ich mag das Design total gerne, diesen Mr. Knight-Anzug. Und der ist auch zum großen Teil praktisch, weißt du? Und das sieht schön aus. Sieht zwar ein bisschen aus wie der weiße Deadpool.
Ja, es sieht voll aus wie der Deadpool. Du merkst, dass die Maske, dass da drunter nicht das Gesicht einfach ist, sondern eine Maske unter der Maske.
Ja,
damit
leuchtende
das diese
Augen.
Form hat.
Genau. Aber damit hatte ich wirklich Spaß, weil es hat mir auch gezeigt, dass Steven Grant, der hat jetzt zwar halt übermenschliche Kräfte, wenn er sich so verwandelt, aber er hat immer noch keine Skills. Und das ist lustig, weil das bedeutet, es gibt ja einen Grund, warum sich Khonshu hier Mark Spector ausgesucht hat. Was mich übrigens dazu bringt, zu einem Film, den du ja mehr magst als ich, und zwar Venom 2. Ja? Mhm. Ich krieg ein paar Venom und Venom 2 Vibes jedes Mal, wenn Khonshu mit Steven Grant spricht und generell, okay, dass der so ein Gott ist und gleichzeitig so ein Sass hat, weißt du, und so frech ist und sagt, oh, nicht der Loser oder mach das nicht. Ja. Und wo zur Hölle denkst du, gehen wir hin? Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wow, das hört sich an wie Venom.
Da hast du recht. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Da hätte ich mir mehr davon gewünscht. Das funktioniert für mich ein bisschen besser. Was für mich bei Moon Knight wirklich gut funktioniert, ich habe jetzt viel darüber geschimpft, wie es gekeyt ist, wie es gedreht ist. Was mir aber gefällt, ist alle Spiegelmomente. Die Ideen, wie die Serie, ich finde sie nicht sonderlich kreativ aufgelöst, außer bei allem, was mit den Spiegeln zu tun hat. Wenn da die Kamera ein bisschen witzig ist, wenn auch mal eine Spiegelung, die auf dem Boden ist, mitgenommen wird, um nochmal extra eine Spiegelung einfach mit reinzubringen, weil das ja hier für etwas steht, für diese gespaltene Persönlichkeit. Das finde ich schon ganz cool. Und wenn die zwei da miteinander reden, ich glaube, man hätte nur auch da wieder vielleicht noch irgendwie mehr machen können. Weißt du, wir kommen halt in eine Welt, weißt du, 20 Jahre nach Fight Club musst du einfach ein bisschen mehr bringen.
Ja, ja.
Auch bei einer Serie.
Na gut, ich finde generell, also da muss ich dir auch ein Zugeständnis machen, wenn Leute sagen, dass das so eine tiefen psychologische Analyse ist eines Mannes, nur weil er dissoziative Persönlichkeitsstörungen hat bei Moon Knight, sehe ich das nicht. Ich finde, dann haben wir tatsächlich eine tiefen analytische Charakterisierung gehabt im ersten Iron Man mit Tony Stark. Das hatten wir wirklich. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir das mit Matt Murdock hatten in der Daredevil Show. Oder fuck, du kannst tatsächlich andere Serien durchgehen. Du hast davor schon Walter White und Saul Goodman genannt. Das kannst du auch bei Sons of Anarchy und tatsächlich sogar Rick Grimes nehmen, den du ja wirklich runtergebrochen hast vom Cop, der heldenhaft ist, bis zum Psychopathen, bis Rehabilitierung und so weiter und so fort. In die Richtung geht das nicht. Und alle, die dann sagen, oh mein Gott, wie tiefgehend in diese Psyche dieses Mannes, das sehe ich nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Das sehe ich wirklich
nicht. Da gibt's ja so viel Besseres. Also ich kann gar nicht aufhören, über Serien nachzudenken, aber bleiben wir mal nur im Comic-Genre. Da fällt mir, ich kann es nur wiederholen, Legion ein. Legion ist ja, auch für die, die es jetzt nicht gesehen haben, ist von Noah Hawley, der halt Fargo gemacht hat. Und vielleicht habt ihr ja die Fargo-Serie mal gesehen, die halt zumindest in den ersten drei Staffeln und vor allem die erste und die dritte Staffel halt Fantastisches und noch wesentlich psychologischer, weil was da passiert in den Menschen und um sie herum, funktioniert mit viel mehr Show, Don't Tell. Und das kann ja Moon Knight überhaupt nicht einhalten. Ganz im Gegenteil, es funktioniert ja alles, was psychologisch ist, Moon Knight über den Dialog zwischen zwei Persönlichkeiten. Und das ist eine Möglichkeit, aber wenn du ausschließlich diese Möglichkeit benutzt, dann entwertest du aber auch ein bisschen das eigentliche psychologische Trauma dahinter, weil diese zwei Persönlichkeiten ja eben nicht miteinander korrespondieren. Eigentlich. Aber die Serie lässt sie die ganze Zeit damit miteinander korrespondieren, was die multiple Persönlichkeit aber hier aufweicht. Das eigentliche psychologische Dilemma dahinter wird aufgeweicht.
Was spannender zum Beispiel gewesen wäre, es gibt eine Sequenz, wo in Folge 2, wo Layla eingeführt wird. Und sie ist im Apartment von Steven. Und Steven hört immer wieder Mark in seinem Kopf und redet ja mit ihm, während sie da ist. Was hier spannender gewesen wäre, wenn sie gesehen hätte, dass Steven mit Mark redet und umgekehrt. Das bedeutet, dass er hin und her wechselt zwischen Akzenten und eine Unterhaltung mit sich selbst führt. Weißt du, das wäre wirklich interessant, weil um erneut zum Split-Vergleich zurückzukommen, genau das ist dort der Fall. Weißt du, wenn Anya Taylor-Joys Charakter vor ihm steht und er gerade hin und her switcht zwischen drei Gesprächspartnern und die miteinander reden, sieht sie, die sind alle in diesem einen Typen drin und sie kriegt das ja gar nicht mit. Also das kriegt ja nur er mit. Und deswegen ist es viel spannender zu sehen, wie andere Leute, die das anfangs gar nicht checken, darauf reagieren, weißt du?
Ich meine, insofern macht ja natürlich auch der bescheuerte Akzent von Steven Grant irgendwie Sinn, wenn man weiß, dass es aus der multiplen Persönlichkeit herauskommen könnte. Mhm. Es gibt auch ein psychologisches Phänomen, in dem Leute eines Tages aufwachen und dann in einem Akzent reden. Sie haben ihr Leben lang akzentfrei gesprochen, können die andere Sprache auch gar nicht und können nicht mehr aufhören, zu klingen, wie sie sich eine Asiatin vorstellen. Mhm. Nicht wie eine echte Asiatin klingt, sondern wie sie glauben, dass eine Asiatin klingt, und sie können nichts dagegen tun. Mhm. Das ist ein faszinierendes, psychologisches, seltenes Phänomen, und dass das dann aber bei einer multiplen Persönlichkeit vorkommt, macht ja auch irgendwie Sinn, und dass es dann halt kein guter Akzent ist, macht dann auch irgendwo Sinn. Aber es ändert nichts daran, dass ich dann Probleme habe, die Figur selbst für voll zu nehmen. Das ist so mein Problem.
Für mich funktioniert das schon ganz gut. Ich fand es eigentlich ganz witzig, obwohl ein paar Sachen, da hat mich auch Sebastian darauf hingewiesen, ergeben, glaube ich, nicht allzu sehr Sinn in der ersten Folge, weil da hat er mir noch eine Frage gestellt, auf die ich dann keine Antwort hatte. Ich so, stimmt eigentlich.
Welche Frage?
Eigentlich. Und zwar, Stephen Grant wird angesprochen von einer recht hübschen Frau, dass die ja eigentlich zum Date verabredet sind, Freitagabend.
Ja.
Und er denkt sich, oh mein Gott, fragst du mich gerade? Und dann, haha, wir sind doch schon verabredet. Und wir wissen ja, wie es ausgeht und dass er zu spät ist, weil er 2 Tage lang ganz woanders war und bla bla. Mark Spector hat sie doch sicherlich nicht angesprochen, weil der unsterblich verliebt ist da in seine Layla und so weiter. Das heißt, wie kam es denn dazu?
Das ist kein Plothole für mich, weil er hat sich von seiner Layla getrennt, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Das heißt aber nicht, dass er nicht eine neue Beziehung bereit ist einzugehen oder zumindest zu versuchen, eine neue einzugehen. Das ist ja kein Widerspruch. Wenn du der alten Liebe hinterher trauerst.
Aber das geht gegen typische Marvel-Disney-Charaktere. Die sind entweder unsterblich verliebt in die eine oder asexuell.
Ja, aber so. Guck mal, du musst jetzt überlegen, die Frau, von der wir reden, ist Mark Spector über den Weg gelaufen. Und Mark Spector, also wie er ist halt so ein James-Bond-Typ. Also irgendwo kann ich mir den Dialog vorstellen, der dazu geführt hat, dass die zwei sich zum Essen verabredet haben. Also da gibt es für mich schon Sinn. Das ist per se kein Plothole, nur weil es nicht ganz den Idealen von Disney folgt.
Vielleicht ist es eine dritte Persönlichkeit, die wir auch noch sehen werden. Ist auch möglich.
Alles ist möglich. Gerade in Moon Knight. Aber apropos Charaktere, wie gut sie da reingehen. Sag mal, wie fandest du jetzt Ethan Hawke eigentlich in dieser Serie?
Nicht so schlimm wie du.
Echt? Ich dachte, du findest ihn schlimmer als ich.
Nee, nicht so schlimm wie du, aber sehr viel verschenktes Potenzial nichtsdestotrotz. Ja. Okay, weil ich bin großer Ethan Hawke-Fan und einer meiner Lieblingsfilme ever ist mit Ethan Hawke, das Training Day. Mhm. Und ich fand die Eröffnungsszene, wo wir ihn eigentlich gar nicht sehen, richtig super, weil sie mich an eine meiner Lieblingsserien und einen meiner Lieblingsreveals in einer meiner Lieblingsserien erinnert hat. Und zwar, die Serie ist jetzt schon so lange vorbei, deswegen ist scheißegal, ob ich jetzt einen Spoiler dazu raushaue. Ihr hattet jetzt 12 Jahre Zeit, seitdem die letzte Folge lief.
Ich bleib dabei. Ich glaube, wenn du nicht manchmal so viel dazu sagen würdest, dass du gerade spoilerst, würde keiner merken, dass du spoilerst.
Und zwar Lost. Seine erste Szene hat mich an den Reveal von Jacob erinnert, wo wir einen ominösen Mann sehen, der irgendwie was häkelt und so weiter. Mhm. Und auch mit ägyptischen Artefakten links und rechts. Und so ähnlich war das da, nur dass der Scherben nimmt, sie in seine Sandalen nimmt und dann daraus aus dem Raum rausgeht, in diesen Sandalen mit den Scherben. Da hatte ich richtige Jacob-Vibes und hat mir sehr gut gefallen, weil Jacob war ja auch so eine Kultfigur bei Lost. Aber als er dann tatsächlich zu sehen ist, ich finde, am besten ist er, wenn er den Dialog nicht benutzen muss, den er kriegt. Weil ich finde, mit seinen Augen und mit seinem hämischen Grinsen spielt er das eigentlich schon echt gut. Und dazu noch die langen Haare und die Kutte. Er soll halt Charles Manson sein für diese Serie. Aber seine Aufgabe ist es leider, allen den Plot zu erklären. Das ist leider seine Aufgabe. Und das macht er auch die ganze Zeit. Er steht im Museum und zeigt mal eben auf eine Göttin und sagt, übrigens, die Göttin steht dafür und dafür und das mache ich für sie und deshalb mache ich das. Und deswegen ist das mein moralischer Kompass und so weiter und so fort. Die Idee hinter ihm ist spannend. Wir haben ja auch erfahren, er war der erste Avatar von Khonshu und Khonshu war ihm noch nicht radikal genug. Mhm. Eigentlich ist das ganz spannend, aber man macht nicht viel raus und man gibt ihm halt die Bürde, uns alles zu erklären, weil erneut die Zuschauer nicht wirklich gefordert werden sollten in diesen Serien. Uns sollte alles erklärt werden, damit wir nicht viel drüber nachdenken müssen, weil die Serie macht das schon für uns. Und das ist ein bisschen schade.
Ja, ich habe es beschrieben als Schlafwandel durch die Serie. Ich finde die erste Szene fast ganz gut zusammen, weil das hat so viel versprochen. Also die Idee mit den Scherben und den Schuhen, da bin ich erstmal schön zusammengezuckt und so, wow, und das ist der Einstieg der Serie. Wie krass, wie cool. Was erwartet mich hier? Es hat mich wieder, so vieles an Moon Knight hat mich im Vorfeld so jubeln lassen, dass ich wirklich so richtig Lust drauf hatte. Und es wird so wenig davon eingelöst. Das Ding ist halt, er ist ein Sektenanführer. Und als Sektenanführer muss er natürlich den großen Spagat gehen zwischen hier der Antagonist sein und gleichzeitig charismatisch genug, dass der Zuschauer jederzeit versteht, warum alle ihm verfallen. Aber ich finde, du verstehst es nicht wirklich. Ich finde, er ist so durchschaubar, alles davon ist so durchschaubar. Ich finde die Idee einer Sekte als Gegenbild, finde ich gerade bei diesen religiösen Themen, finde ich das so spannend. Da könnte man so viel machen, aber das ist so wie in Spectre, in James Bond Spectre, wenn Blofeld irgendwie, keine Ahnung, nichts sagt und auf einmal stehen alle auf wie Soldaten und gehen aus dem Raum raus oder so oder drehen sich um. Ne? Da gibt es auch diesen Moment, der irgendwie Macht demonstrieren soll von Christoph Waltz. Und das ist halt so prätentiös aufgesetzt. Und so ist es hier die ganze Zeit. So, das ist seine Sekte. Weißt du? Guck dir Scientologen an. Also du musst es schon ein bisschen authentischer machen, damit du das entlarven kannst. Und das ist mir zu aufgesetzt alles.
Na, erst richtig. Ich würde gar nicht den Vergleich zu Scientology machen. Mich erinnern die tatsächlich so ein bisschen an die Mansons und sind auch bewusst so gemacht, dass sie da so ihr Heiligtum haben. Die sind so vegan, sind ein bisschen hippie-like und so weiter, dass das so ein bisschen Vorlage sein soll und charismatische Hippies mit Minority Report ähnlicher.
Weißt du, warum es mich nicht an die Mansons erinnert? Die Mansons, guck mal, er vereinnahmt ja ganze Familien für sich, ganze Gemeinden. Und das hätte beim Charles Manson nie funktioniert. Charles Manson war ja gar nicht so charismatisch. Charles Manson hat einen bestimmten Schlag an von zu Hause entlaufenen jungen Frauen, die anfällig dafür waren, manipuliert, auch mit Hilfe von Drogen, und sie abhängig von sich gemacht und sie in diese Kommune aufgenommen, so diese gegenseitige Abhängigkeit. Befeuert. Aber das ging nur mit einem bestimmten Schlag Menschen. Anders ging es nicht. Charles Manson ist nicht der große Verführer, wie ihn die amerikanischen Medien gemacht haben. Er hat sich nur ganz clever die Opfer ausgesucht, die dann für ihn morden. Und das hast du hier nicht. Du hast hier eine sehr breite Zielgruppe, die er kriegt. Es sind ja ganze Gemeinden, die einfach das Verbrechen.
Ich meine jetzt auch nicht eins zu eins, aber ich finde einfach dieses Hippie-Kommunenleben, das er da hat, das hat mich sehr so ein bisschen erinnert an die Mansons und auch an die fiktive Version der Mansons in wie heißt der Film? Bad Times at the El Royale, dieser Chris Hemsworth-Charakter so ein bisschen. Das hat alles eigentlich ganz gut funktioniert, aber erneut in der Theorie. Weil was halt so schade ist, ich würde gerne sehen, wie er mit denen richtig interagiert, abgesehen von Hallo und na, schmeckt dir meine vegane Suppe? Und das ist es halt. Und das ist schade, weil er so viel kann. Und ich sehe auch in diesen kurzen Szenen, wo er und Steven Grant miteinander interagieren, die haben eine Chemie und da kann man auch richtig viel rausmachen.
Was mich dann wirklich kaputt gemacht hat, also was seine Figur wirklich komplett kaputt gemacht hat, war dann dieses Tribunal vor den Göttern in einer der späteren Folgen. Weil da habe ich die ganze Situation, habe ich einfach niemandem mehr abgekauft. Also wenn die anderen ägyptischen Götter
noch, das ist ja schon zu viel vorweggeben für eine andere Episode.
Nee, ich will nicht zu viel vorweggeben, aber er spielt halt irgendwo mal Anwalt und muss sich verteidigen. Also das ist kein Spoiler, also beim besten Willen nicht. Und das ist so aufgesetzt blöd. Also wie blöd muss man denn sein, um alles zu glauben, um das zu glauben, was er da sagt? Weißt du, was ich meine? Und damit fehlt so ein bisschen Fallhöhe schon wieder.
Ja, was ich aber da an dieser Szene in Folge 2 nicht schlecht fand, war die Tatsache, dass Steven Grant bis dato, er reagiert ja eigentlich nur auf alles, was passiert. Er hat ja nicht so das, was so eine Heldenreise ausmacht, so eine ganz klare Motivation, die ihn wichtig macht für die Handlung. Aber ich finde, hier hat er einen Punkt, wo er auch verführt werden soll und ihm sagt, halt, deine moralische Ideologie ist total verwerflich und so weiter. Und dass er das sagt, dass das aus Stevens Mund kommt, nicht aus Mark Spectors, finde ich gut, weil wenn wir schon die ganze Zeit so viel Zeit verbringen mit Steven Grant, entwickelt er gerade so seinen Moment, wo er auch Teil der Handlung wird, aktiv, weißt du?
Ich finde Steven Grant immer dann am stärksten, wenn er in den Hintergrund tritt, um es mal so zu sagen, und eher der eine Teil von der Buddy-Konstellation ist. Also du hast ja in Wirklichkeit hier nichts über multiple Persönlichkeit, sondern du hast hier eine Serie, du hast so die Buddy-Movie-Konstellation in einer Person gebündelt. Hat für mich in Venom 2 besser funktioniert als hier, weil hier der Dialog viel öfter und viel direkter war. Aber wenn denn hier mal die zwei wirklich aufeinandertreffen und einen fruchtbaren Dialog haben, dann funktioniert es besser, als es sonst funktioniert.
Ja.
Und es ist ja dann immer wieder cool über die Spiegeltricks aufgelöst. Das ist nochmal so ein großer Pluspunkt einfach von mir für die Serie. Wir haben jetzt gar nicht so viel über die Hintergründe der Serie geredet. Ich finde auch sehr bezeichnend dafür, was für ein Clusterfuck das teilweise ist, ist die Handschrift, aus der es so ein bisschen kommt. Also es gibt drei Regisseure für die Serie. Und das wirklich Verrückte ist, die führen ja teilweise in manchen Folgen auch wirklich zu dritt Regie. Nicht laut Credits, aber laut IMDb. Also da sind wohl sehr viele Überschneidungen im Drehplan. Der wichtigste Regisseur davon ist, und da muss ich jetzt kurz den Namen nochmal nachschauen, Mohamed Diab. Das ist deswegen interessant, weil er wirklich Ägypter ist. Und er hat einen 200 Seiten Pitch gemacht für Marvel, wie er Moon Knight umsetzen will. Und davon ist ihm sehr viel in der Serie gelandet. Und das war auch so der interessante Ansatz, finde ich, der psychologische Ansatz, der Versuch, Ägypten authentisch darzustellen. Und nicht immer, wie hat er es gesagt? Normalerweise, wenn du irgendwas im Film oder im Fernsehen über Ägypten siehst, filmen sie meistens irgendwas in Marokko und behaupten, das ist Ägypten. Und das merkt aber jeder, der aus Ägypten kommt, und das ist halt unauthentisch und es ist eine Form von, wie soll ich sagen, herablassende Darstellung gegenüber dem arabischen Teil der Welt. Und Moon Knight versucht es halt nicht zu sein. Moon Knight versucht authentisch zu sein. Und das finde ich eigentlich super respektabel. Gleichzeitig aber finde ich die Folgen, die von den anderen beiden Regisseuren sind, die immer nur im Duo auftreten, die fand ich im Verhältnis immer die besseren Folgen. Das waren Justin Benson und Aaron Moorhead. Und wie gesagt, die Überschneidungen bei allen drei Regisseuren sind sehr groß. Also in diesen 6 Folgen haben zumindest laut IMDb jeder Einzelne ist mitverantwortlich für 5 Folgen. Also ganz merkwürdig. Deswegen fühlt sich das vielleicht auch so wie ein Clusterfuck an. Es gibt immer wieder mal eine Szene, die mir gefällt, und dann gibt es direkt darauf eine Szene, die mir gar nicht gefällt. Und ich kann das ganz schlecht aufdröseln, was von wem sie jetzt sein soll. Aber ja, so fühlt es sich an.
Ich finde es allein spannend, dass Oscar Isaac das zweite Mal eine Marvel-ägyptische Gottheit spielt.
Ach so, stimmt, weil er das ja gemacht hat für X-Men Apocalypse.
Genau, Alan Sabanur. Und sollten sie die X-Men jetzt doch noch ins Marvel Cinematic Universe eingliedern, hat ja Moon Knight sogar schon Apocalypse getroffen. Das wäre sehr witzig, wenn er dann jetzt noch mehr Charaktere spielt. Dann kann einfach Oscar Isaac in Zukunft alles spielen im MCU. Ich bin dafür. Also, das sollte das Oscar Isaac Cinematic Universe
werden. Ich bin generell für mehr Oscar Isaac. Also das ist nicht das Problem. Also wirklich nicht. Ja. Ich finde auch Khonshu, wir hasten ja schon positiv hervorgehoben. Ich mag sein Design, finde ich ganz cool.
Aber sein CGI mag ich echt nicht.
Ja, sein CGI ist auch nicht so gut, aber das Design ist wenigstens gut. Das hilft.
Das Design ist
wenn er
cool.
In den Schatten steht und so oder nur im Hintergrund, dann siehst du das CGI auch nicht so sehr. Aber auch da wieder, sobald es sich bewegt, siehst du das CGI und das ist halt schlimm. Der wird gesprochen von F. Murray Abraham, der Gegenspieler von Mozart in der Verfilmung. Ja. Das finde ich ganz cool.
Ja, ja und ich mag das ganz ehrlich sehr gerne, weil ich dachte, das ist ein bisschen eintöniger. Ich dachte, Mark Spector, ja, klarer Diener von Khonshu, hinterfragt den auch gar nicht. Steve Grant weiß nicht, was zur Hölle los ist und so weiter und so fort. Aber schon an Folge 2 sehen wir, okay, jeder hat hier wirklich seine eigene Agenda. Und Mark macht das auch eigentlich nur, damit sich Khonshu nicht den nächsten Avatar schnappt, der höchstwahrscheinlich Layla ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass Khonshu selbst ein wenig antagonistisch wirkt. Weißt du, der erpresst ihn ja. Er erpresst unsere Hauptfigur. Und das finde ich wirklich wahnsinnig cool. Und dann finde ich es umso cooler, als Ethan Hawke sagt, ja, Khonshu, der ist ja selber ein bisschen fragwürdig. Er war mir nicht radikal genug. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass das so aufeinander aufbaut, dass wir so unterschiedliche Abstufungen haben von was Moral ist und die unterschiedlichen Schichten davon. Das gefällt mir ziemlich gut und davon würde ich auch gerne mehr sehen, weil die müssen uns ja noch irgendwann rechtfertigen, wie Khonshu so richtig zu einer moralischen Instanz wird oder vielleicht auch gar nicht. Ja. Vielleicht wird es da so einen weiteren Konflikt geben. Aber das
ohne es jetzt weiter aufdröseln zu wollen, weil alles andere ist jetzt, wir gehen jetzt in das Spekulative, weil das muss man der Serie lassen, so viel kann ich vorwegnehmen, die 4. Folge macht es nochmal spannender. Ja. So, ich hatte nach keiner einzigen Folge so sehr das Bedürfnis wie, okay, wie geht das jetzt weiter? Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht.
Ich weiß, was du meinst.
Und das hatte ich nach der 4. Aber auch da ab dem Moment, wo die vierte interessant wird für mich, ist es eine Legion Light Version. Mhm. Und wenn Moonlight 1 geschafft hat, dann, dass ich wieder Legion gucken will. Es wird Zeit für einen Rewatch.
Ja, ja. Und das Witzige ist, in diesen ganzen, das ist übrigens das zweite Mal, das dritte Mal, dass Marvel probiert, so ein bisschen mit Horroreffekten umzugehen. Und ich bin ja ein großer Horrorfan. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn Marvel, ganz egal ob Sony Marvel, Fox Marvel oder Disney Marvel Horror inszeniert, machen sie es auf die gleiche Art und Weise. Es ist jedes Mal die gleiche Szene, die sie copy und pasten. Das haben sie bei Morbius gemacht. Das haben sie bei The New Mutants gemacht. Und das machen sie hier bei Moonlight. Und zwar, ja, sie haben einen Flur, dann geht das Licht aus, dann geht das Licht an, dann steht da irgendwas CGI-mäßiges, was nicht toll aussieht. Und das ist die Art und Weise, wie Marvel Horror macht. Das erste Mal gemacht habe ich bei The New Mutants gesehen, auf den ich mich ja eigentlich gefreut habe, weil ich dachte, okay, das könnte was, war nichts, aber war besser als Dark Phoenix, wenn das irgendwas bedeutet. Und fand ich dort lahm, habe ich bei Morbius genau das Gleiche nochmal gesehen. Ich muss da noch im Kino daran denken, habe ich das nicht schon mal in irgendeinem Mainstream-Film gesehen, der auch eigentlich nichts mit Horror zu tun hat und die das probiert haben? Ah ja, New Mutants. Und jetzt sehe ich es hier in Moonlight. Ich so, das ist das dritte Mal. Sie haben den Hattrick gemacht, der gleichen Szene. Und das ist auch jedes Mal die Art und Weise, wie sie machen. Weil ich würde es ja cool finden, wenn sie Conchu jedes Mal neu spooky einführen. Was weiß ich, auf einmal steht er hinter dir oder du wachst auf und er hängt über dir, so Hereditary-Style, das wäre geil. Aber nein, das machen die alles nicht. Die haben genau eine Inszenierung für Horror bei Marvel und das ist genau das, und zwar Flur und Licht
aus. Wir haben ja neulich Licht über an. Unsere Filme des Jahres gesprochen, endlich, mit sehr viel Verspätung. Und deine Nummer, deine erste Nummer, die du gewählt hast, war ja Green Knight. Und wenn ich an das Production Design und Production Value von Green Knight denke, frage ich mich schon, warum hätte man Conjure nicht auch als Practical Effect oder zumindest so perfekt, absolut, flawless wie ein Green Knight lösen können? Ich glaube, das wäre alles so viel effektiver, weißt du, wenn du dem Ganzen mehr zutrauen würdest, also die Kamera länger drauf lassen, nicht immer so wackelig, weißt du, wackelig ist nicht, heißt in der Theorie intim, aber wenn du die ganze Zeit intim bist, bist du nie intim. Ja. Also es ist nicht so clever inszeniert. Die Kamera lange stehen lassen. Also Conjure ein bisschen wirken lassen. Das ist halt praktisch ein Effekt wie ein Green Knight lösen. Dann hättest du so viel mehr. Du könntest mit dem, was Moon Knight in der Theorie ist, könntest du eine viel bessere Serie machen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Und das ist das, was mich so dran stört.
Ja.
Und es wäre mir ehrlich gesagt komplett egal, wenn nicht Marvel draufstehen würde. Ich habe wirklich hart mit mir gestruggelt, die vier Folgen komplett durchzugucken.
Da rennst du bei mir offene Türen ein, gerade wenn es ums Praktische geht. Das ist ja das, was mich häufig stört. Erst recht, wenn wir ein bisschen zurück zu den Anfängen gehen vom MCU, wie praktisch das mal war. Mhm. Man muss sich mal die Behind-the-Scenes angucken vom ersten Iron Man. Mhm. Man muss sich diese unverwechselbar schönen Sets ansehen. Ich weiß, mein Lieblings-Torfilm, ähnlich wie bei dir, ist auch Thor 3. Mhm. Taika Waititi und dem Humor und hast du nicht gesehen. Aber diese Sets von Kenneth Branaghs erstem Torfilm, da kam kein Torfilm je wieder ran, weil die halt so unfassbar schön waren und echt waren und Kostüme. Da hat er wieder seine Shakespeare-Stärke gezeigt von Bühnenbildern und so weiter. Und das haben wir seitdem nie wieder in einem Torfilm bekommen, nie wieder.
Ja, aber Thor hat es sich da auch leicht gemacht, weil die Sets, die du siehst, mussten ja nur für ein paar Minuten herhalten, weil der Rest spielt ja auf der Erde.
Richtig, und, aber zumindest
gerade Kenneth Branagh kann ich jetzt nicht mehr schützend in den Mund nehmen. Ich habe immer noch nicht Death on the Nile gesehen. Tod auf dem Nil. Mein Problem ist, ich mag den Originalfilm mit Sir Peter Ustinov, mag ich unfassbar gerne. Und ich mochte auch schon die Mord im Orient Express, also das neue Remake fand ich richtig schlecht im Vergleich zum 1974er Film, was glaube ich. Mhm. Und wenn du dir auch nur ein paar Szenen von Death on the Nile auf YouTube anschaust, das ist so schlimm vor Greenscreen. Also Kenneth Branagh hat alles, was er vielleicht mal mit Thor an für praktische Effekte aufgebaut hat, hier wieder mit beiden Händen eingerissen. Also da hat er gar nichts in der Wüste gedreht.
Ja gut, aber ich spreche ja nur über die Anfänge des MCUs. Und die sahen, ich finde, und wie gesagt, damit setze ich mich häufig in die Brennnessel, aber ich habe das Gefühl, ästhetisch gesehen hatte Phase 1 von MCU den meisten Charakter. Definitiv. Also ein Thor sah nicht aus wie Cap. Captain America hatte schon fast diesen Look von, wie heißt es, Sky of Tomorrow, irgendwie dieser seltsame Film. Wie heißt der? Keine Ahnung. Und Iron Man sah ganz klar anders aus. Und die haben sich echt visuell so krass voneinander unterschieden. Und jetzt Khonshu, ich bin so deiner Meinung, da hätte man so ein geiles Design
sich nehmen. Ich bin ein bisschen anders. Ich glaube, bei mir ist es Phase 2. Ich muss jetzt nochmal gucken, welcher Marvel-Film wirklich wo ist. Aber Guardians of the Galaxy Volume 1 und 2, vor allem Volume 2 sogar, ist für mich so mit der schönste MCU-Film. Und der ist auch viel vor Greenscreen. Also man kann es auch nicht mal per se verteufeln. Weißt du, es kommt auf das Design an, auf die Ausleuchtung, wie du es einsetzt. Einer der schönsten Shots im Marvel Cinematic Universe ist für mich wie Gamora auf dem Planeten.
Ja. Und
da sitzt einfach nur und dann kommt aber die Karen Gillan angeflogen, Nebula.
Ja, vorher hackt sie schon so ein bisschen Heu weg und so weiter, also solche so Getreide. Das ist super, das ist eine super Szene. Aber es kann James Gunn auch.
Ja.
Aber seine Filme haben eh einen sehr eigenen Look. Und trotzdem, wenn du dir die Behind-the-Scenes anguckst von Guardians 1 und 2, ist da auch, da ist sehr viel Greenscreen, aber da sind auch viele Sets.
Ja.
Da sind sehr viele Sets. Also gerade diese Sovereign, deren Tempel und so weiter, das ist ein richtiges Set und so weiter. Und Guardians 1, wo Peter Quill da rumtanzt, ist ein richtiges Set. Und auch die Kostüme allein, die sehr viel Charakter haben. Ich meine, die Aliens bei Guardians 1 und 2 sehen selten austauschbar aus. Auch so ein Ronan. Ich finde, der Charakter ist leider lahm, aber er sieht doch super aus. So.
Ja, und dazwischen hast du halt zwei CGI-Figuren, wie halt ein Rocket Raccoon und ein Groot, aber das funktioniert dann wegen der Gesamtheit, wie es funktioniert, diese Balance, die James Gunn hinkriegt. Und Moonlight verschätzt sich da halt, wenn sie jeden Kack, jede noch so lahme Autoverfolgungsjagd halt komplett vor Greenscreen machen. Gefühlt für mich zumindest Oscar Isaac in eine Menschen-Crowd reinkien. Und dann auch noch das Moonlight-Kostüm wirklich einfach komplett CGI ist. Das ist einfach krass unpassend. Weißt du, das ist halt, wir sind wieder in einer Phase angekommen wie bei Star Wars Attack of the Clones, wo halt, weißt du, als gäbe es keinen, den du in ein Sturmtruppenkostüm stecken könntest. Als gäbe es nicht Millionen Menschen, die sogar welche zu Hause besitzen. Weißt du, für Mandalorian haben sie das erkannt. Als sie zu wenig Sturmtruppen hatten, hat Dave Filoni seine Freunde vom 501. angerufen und auf einmal hatten die 3 Dutzend Sturmtruppen da stehen. So leicht geht es. Aber George Lucas hat gedacht, nee, das muss eine CGI-Figur sein, die da jetzt rumrennt. Und dann croppen wir im Nachhinein noch den Kopf von Timur Morrison drauf. Und dann, wenn er den Helm abnimmt, weißt du, das sieht halt blöd aus.
Und, ja, aber das bringt einen auch zurück zu einer Serie, die, wie gesagt, wesentlich weniger Budget hatte, aber qualitativ hochwertiger aussieht in jeder Hinsicht. Ja. Und das ist Netflix's Daredevil. Ja. Das Kostüm ist voll minimalistisch sogar in Season 1. Das ist was ich mir machen könnte. Ja. Das ist ein schwarzer Trainingsanzug und ein Laken um Kopf und es sieht super aus. Sieht super aus.
Aber soll ich dir mal was an der Stelle gestehen? Also ich liebe Marvel's Daredevil auf Netflix, / jetzt Disney+. Ich liebe es, aber ich finde das Kostüm aus Ben Affleck's Daredevil cooler.
Nee.
Das sieht viel mehr aus wie die Daredevil-Comics. Also meine Lieblings-Daredevil-Comics, da hat er wirklich dieses hautenge rote Kostüm an, dieses Latex-Kostüm und die Maske und so, das sieht genau aus fast genau aus wie bei Ben Affleck, bei dem ist es noch ein bisschen mehr Leder, aber das ist näher dran an den Comics.
Na, ich finde halt das Kostüm in Season 2 super, also das ist halt auch so ein richtiges Daredevil, wie ich es mir vorstelle, aber generell, was ich sagen will, ist, Daredevil hat nicht das Budget, das Marvel Studios hat für diese Shows eigentlich und für deren Projekte. Und wenn ich mir angucke, was die dort allein in der zweiten Folge, die eine derartig spektakuläre Actionsequenz hatten, einfach in dieser Halle dort, wo er den Jungen befreit und er da diese Mafiosis
verkloppt.
Die ist großartig. Und die haben das ja probiert, jede Season zu toppen. Hatten in der zweiten Season noch das, wo er den Punisher befreit, auch ein One-Take. Und das war großartig. Und da kann halt jeder Action-Fan auf seine Kosten kommen und gleichzeitig ist es krass akkurat Daredevil Storytelling. Und ich glaube, weil sie auch nicht das fetteste Budget auf der Welt hatten, haben sie so viel handgemacht und so viel Schmutzigeres und Echteres drin gehabt, dass es so einen eigenen Charakter bekommen hat. Und das fehlt mir zurzeit sehr
bemerkt. Da muss ich echt sagen, ne? 3 der besten Action-Sequenzen im gesamten Marvel Cinematic Universe finden in Daredevil Staffel 1, 2 und 3 statt.
Absolut.
Das können wir kein anderer erzählen.
Ich gehe auch so weit zu sagen, der beste Bösewicht aus ganz Marvel ist Wilson Fisk. Also, ja, Wilson Fisk aus Daredevil, ja.
Ja, da muss ich nochmal kurz in mich gehen, aber Top 3 auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Jetzt ist ja auch ein MCU-Schurke Willem Dafoe als Goblin, der großartig ist.
Ja,
so. Aber da muss ich auch überlegen. So, wir haben jetzt 2 Schurken rübergebracht aus anderen Marvel-Properties, die bis dato nicht MCU waren. Und das sind einfach die Besten. So. Das sind einfach wirklich die Besten.
Was sagt dir das aus über dein bisheriges Storytelling? Weil Ethan Hawke wird nicht da oben landen.
Na, generell, Marvel-Schurken sind ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Ich fand ja Thanos eigentlich einen ziemlich guten Bösewicht. Ja. Ich war immer ein Fan von Loki, als er noch wirklich böse war. Aber das ist nicht die Stärke von Marvel. Ich mag Kurt Russell in Guardians 2. Und für Marvel-Verhältnisse ist es ein besserer Schurke. Aber im Gesamten ist es nicht deren Stärke. Die haben sich immer nur auf die Helden konzentriert. Und der Böse war einfach nur ein Hindernis. Mhm. Und dann vergleichst du das mit den ganzen Batman-Stories, wo der Bösewicht schon fast die ganze Show stiehlt, wie Heath Ledgers Joker oder Bane in The Dark Knight Rises oder selbst in den Burton-Filmen, ob Catwoman, Danny DeVito's Pinguin und so weiter. Die bleiben alle so hart im Kopf. Und selbst wenn die over the top und cheesy waren oder auch bei Raimi, aber die bleiben so im Kopf. Nenn mir mal den Bösewicht aus Doctor Strange. Ich so, oh Gott, was haben sie aus Mads Mikkelsen gemacht? Mikkelsen. Stimmt ja. Ja, und es war so scheiße.
Ganz ehrlich, da war er besser als ein fantastisches Tierwesen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja. Dann können wir das auch, dann können wir auch langsam gegen Ende gehen. Also im Gesamten, ich mag Moon Knight trotzdem ziemlich gerne. Ich finde, das ist absolut solide Marvel-Unterhaltung. Ich glaube, ich habe auch die erste Folge gesagt, solider Neueinstieg für Marvel. Stehe ich auch total hinter. Ich habe Spaß mit der Serie. Ich gucke die gerne Woche für Woche. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mega hyped bin. Es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, Moon Knight. Nee, also das bin ich nicht. Sondern ich gucke es mir gerne an. Ich glaube nicht, dass ich das zwingend noch ein zweites Mal gucke. Das glaube ich nicht. Hawkeye werde ich definitiv ab jetzt. Es wird Weihnachtstradition werden. Bin mir, glaube ich, sicher. Und das hier ist, ich finde es nett. Ich finde es absolut nett und solide. Aber gerade auf technischer Ebene muss man eigentlich mehr erwarten von Marvel Studios. Das stimmt.
Ja, ich sag, es ist die Light-Light-Light-Fassung von Legion. Und ich challenge jeden da draußen, der meint, dass Moon Knight gut ist, sich endlich mal Legion anzuschauen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er Legion gesehen hat. Und haltet das mal daneben. Also die erste Folge Legion endet mit einem krassen One-Shot, eine Action-Sequenz, die jetzt auch nicht mit Daredevil oder so mithalten kann, aber mit der du so nicht rechnest und die auch nicht das allergeilste CGI hat, weil Legion halt deutlich weniger Budget hat. Aber Legion ist so viel kreativer und verrückter und nimmt dieses Thema der Psychologie deutlich ernster, als es Moon Knight tut. Und ist im Losen trotzdem mit einem größeren Superheldenuniversum verbunden, ohne von dem abhängig zu sein. Also eigentlich auch das, was Moon Knight sein möchte. Und das finde ich so ein bisschen schade.
Aber da muss ich Moon Knight erneut verteidigen. Bis dato ist Moon Knight nicht abhängig.
Ja, aber das will ich ja damit sagen. Ja, Moon Knight möchte nicht abhängig sein. Und Legion aber auch nicht. Mhm. Bei Legion kommt es auch ein bisschen rechtlich dazu, weil die Serie wurde von FX produziert, was halt auch zu Fox gehörte. Aber sie durften auch nicht zu sehr auf die X-Men-Filme eingehen. War auch gar nicht so notwendig. Und das ist schon okay. Wenn du die Querverbindungen kennst, dann siehst du sie, aber ansonsten brauchst du sie nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist halt nur so viel kreativer. Weißt?
Es
ist
gibt es da Querverweise zu den Comics oder zu den Filmen, richtig?
Eigentlich eher zu den Comics, wenn man ehrlich ist. Also inhaltlich gibt es halt einen ganz klaren Querverweis, der mit der Herkunft von Legion zu tun hat. Ich würde es halt als Querverweis belassen. Es ist nicht essentiell. Du musst dafür auch keine X-Men-Filme gesehen haben. Du musst dich auch nicht auskennen. Es ist völlig wurscht. Es geht wirklich eher um die Kreativität und wie dich die Serie abholt, auch so Mystery-Style-mäßig. Also es ist auch sehr viel mehr Mystery als jetzt bei Moon Knight. Und der Vergleich ist sehr gerechtfertigt, wenn ihr alle 4 Folgen gesehen habt. Weil Moon Knight sich sehr in Richtung Legion lehnt. Also mir kann keiner erzählen, dass die Macher von Moon Knight nicht Legion gesehen haben. Aber sie sind nicht Noah Hawley. Noah Hawley ist halt ein fucking Genie. Was der mit Fargo Staffel 3 gerissen hat, das haut mich immer noch weg. Und ich würde mal behaupten, das Thema zum Beispiel Depression greift Fargo Staffel 3 besser auf, als Moon Knight es je könnte. Wobei, es geht ja auch gar nicht um Depression in Moon Knight, deswegen ist es auch schon wieder ein blöder Vergleich, aber trotzdem.
Depression war ja eher WandaVision. Aber
oder BoJack Horseman, Mann. Wenn ihr wirklich was psychologisch Anspruchsvolles sehen wollt, schaut mal BoJack Horseman.
Eine meiner Top 10 Lieblingsserien aller Zeiten. Ja,
verständlich.
Aller Zeiten.
Absolut.
Und und das ist eine Serie, nach der ich mich teilweise in Embryostellung auf meiner Couch wiedergefunden habe, weil sie so echt ist, dass sie einen trifft und man sich wiedererkennt und die ist hart.
Ja. Aber gut, ja, es ist auch ein bisschen komisch, dass ich hier die ganze Zeit die Serie miteinander vergleichen muss, aber wie gesagt, Moon Knight macht das selber. Aber so weit werdet ihr auch noch kommen und dann werden wir uns vielleicht widersprechen. Also wenn sich an unserem Fazit bisher etwas ändern sollte, dann müssen wir natürlich über das Ende von Moon Knight reden. Sollte es aber genau dabei bleiben, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr, zu reden. Aber gut, wir werden es sehen. Und bis dahin wünschen wir euch was. Oder wie Stephen Grant sagen würde, Legion is better, Enid.